echte Tiefe. Nicht nur im Mittelfeld, sondern auch bei deiner nächsten Reise. Entdecke solamente.com oder besuche unsere Travel Boutique in Essen-Kettwig. Und jetzt viel Spaß beim Podcast.
Die Transferperiode ist beendet, der Deadline Day ist vorbei und wir schauen darauf, wie es für Borussia Dortmund eigentlich lief. Wir schauen zusammen mit Sky-Moderator Jesko von Eichmann auf die Transfers, die Borussia Dortmund getätigt hat und analysieren diese in der Tiefe.
Echte Tiefe. Den BVB verstehen. Ein Podcast der WAZ.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Echte Tiefe, den BVB verstehen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben heute in unserer vierten Folge inzwischen eine kleine Premiere und wir freuen uns sehr, dass wir heute zum ersten Mal einen externen Gast begrüßen dürfen und freuen uns sehr, dass Jesko von Eichmann, BVB-Reporter bei Sky, heute bei uns zu Gast ist.
Ja, freue mich auch sehr. Sehr gespannt.
Zu meiner Linken ein hier schon bekanntes Gesicht, Christian Wob, BVB-Reporter bei der WAZ.
Hallo zusammen.
Ist auch wieder da, freut uns natürlich auch sehr.
Mal hin.
Mein Name ist Linda Joy Sonnenberg und ich bin ebenfalls Sportredakteurin bei der WAZ. Ja, ich würde sagen, wir starten auch direkt rein. Für den BVB war es ja eine interessante Woche, beziehungsweise eigentlich für die komplette Bundesliga. Das Transferfenster ist zugegangen. Es war der ja inzwischen bekannte Deadline Day am Montag. Alle Transfers mussten über die Bühne gegangen sein. Ich glaube, ich nehme nicht so viel vorweg, wenn ich sage, beim BVB war es diesmal ein recht ruhiger Deadline Day.
Ja.
Das
stimmt.
Da könnt ihr uns gleich gerne noch mehr zu berichten. Aber wir wollen natürlich nicht nur auf den Montag gucken, sondern auch mal heute darauf schauen, was ansonsten noch so beim BVB passiert ist in dieser Transferperiode. Wollen da mal in die Analyse einsteigen und vor allen Dingen mal den Blick darauf richten, warum eigentlich immer die Premier League? Das schon mal zum Konzept für heute. Und lass uns aber mit dem Montag mal starten. Jesko, du hattest ja relativ früh am Montag noch ein Interview mit Sportdirektor Sebastian Kehl.
Genau.
Danach war, glaube ich, ja schon klar, so spannend wird es für euch BVB-Reporter nicht mehr am Tag, oder?
Da konnte ich mein Butterbrot essen und sagen, ich fahre nach Hause, so ungefähr, weil er hatte da sehr deutlich gemacht, das war um 11 Uhr genau, sehr deutlich gemacht, dass nichts Großes mehr passieren wird. Und ich bin morgens, war schon dort am Trainingsgelände in Dortmund-Brakel, stand ein Fan aus Freiburg, kam, er war vom Spiel vorher noch da geblieben, kam zu ihm und sagt, Jesko, hallo? Was ist mit Sancho? Und dann habe ich ihm gesagt, du, ich habe um 11 Uhr spreche ich mit Sebastian Kehl, dann kann ich dir die Frage final beantworten, aber ich kann dir jetzt schon eine Antwort geben und es wird nicht passieren. Und das hat Sebastian Kehl dann eben auch um 11 Uhr bei uns zugemacht. Deswegen war mir dann auch klar, dass wir alle, und ich glaube Christian auch, ne, konnten wir ein bisschen durchatmen und sagen,
schön,
alles klar.
Schön auf die Couch, nachmittags war ja noch das Basketballspiel bei der EM zwischen Deutschland und England.
Ja.
War dann ein ruhiger Tag, nachdem es ja in den vergangenen Jahren dann doch immer schon noch heiß herging.
Genau, vor Ende, genau. Ne? Also. Nee, das war, wie sagen die Sportdirektoren dann so schön, sie haben ihre Hausaufgaben vorher gemacht. Ja. Aber ob sie die wirklich gemacht haben, werden wir gleich wahrscheinlich mal überprüfen.
Auf jeden Fall. Aber es ist auch mal schön, wenn man zur Abwechslung mal so ein etwas ruhigerer Deadline, der auf euch zukommt und nicht immer der Stress bis zur letzten Sekunde, oder?
Ja, total, total. Wir zelebrieren das ja bei Sky Sport News auch sehr, diesen Tag. Das macht natürlich auch ganz viel Spaß. In München war mehr los, also von wo wir gesendet haben, da war natürlich deutlich mehr los, weil halt auch in anderen Regionen richtig was passiert ist. Aber ich als Dortmunder konnte da tatsächlich mich ein bisschen in die Hängematte legen.
Auch mal schön, würde ich sagen.
Total. Ich hab's genossen, ja.
Wenn wir jetzt den Blick auf das Ende der vergangenen Saison nochmal legen und gucken, wo stand der Kader von Borussia Dortmund da? Was hättet ihr gedacht, was passiert in dieser Zeit? Was passiert in dieser Transferperiode? Wo hättet ihr gesagt, hätte man eigentlich nachlegen müssen, auf welchen Positionen? Christian vielleicht?
Ja, also es war schon so, dass man, nachdem sich sehr lange angedeutet hat, dass Jamie Gittens geht, bin ich schon davon ausgegangen, dass sich zumindest ein ähnlicher Spielertyp wieder neu einfindet in Dortmund. Es hat mich insofern dann schon überrascht, dass diese Position nicht 1:1 nachbesetzt wurde. Das haben sie dann später erklärt im Laufe des Sommers, warum das so ist und was der eigentliche Plan ist. Aber das hatte mich schon gewundert. Genauso wie dass dann noch ein weiterer zentraler Mittelfeldspieler kam in Jude Bellingham, fand ich jetzt auch. Wir werden ja gleich noch im Einzelnen drauf eingehen. Für alles gibt es da ein Für und Wider und es gibt auch einen klaren Sinn dahinter. Aber ich hätte schon gedacht, dass es eher dann um andere Positionen geht. Gerade so in der Offensive, auf dem Flügel, offensives Mittelfeld, dass eher da noch was gemacht wird. Und ein Thema, was uns auch seit Ewigkeiten begleitet beim BVB, Holding Six, klarer defensiver Sechser, auch sicherlich ein Spielerprofil, was es so in der höchsten Qualität in dem Kader nicht gibt. Also ich hätte schon gedacht, dass es eher da, dass da etwas passieren wird.
Gehst du mit Jesko?
Ja. Also ich habe auch erwartet, als sie Joe Bellingham geholt haben, dass das im Prinzip ein klares Zeichen an andere Spieler im Kader ist, dass sie nicht mehr gebraucht werden, weil diese Position halt jetzt sehr oft besetzt ist. Und kommen wir gleich vielleicht auch nochmal zu, mit Kani Chukwuemeka ja dann im Prinzip nochmal besetzt wurde. Also da habe ich mich auch gewundert, weil du jetzt ein ähnliches Profil, nein, es sind nicht gleiche Spieler, aber es ist mit Chukwuemeka, mit Bellingham, mit Metscher und teilweise auch mit Sabitzer hast du halt ein ähnliches Spielerprofil viermal darum laufen, hast aber mit Malen im Winter und Gittens im Sommer zwei Spieler abgegeben, die dir nochmal was ganz anderes bringen, die du im Prinzip nicht nachbesetzt hast. Bei Kani Chukwuemeka bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Ich finde, man kann den schon auch als diesen kreativen Dribbler einordnen, aber du hast halt über die Flügel keine Power mehr. Ja, bisschen böse gesagt, würde ich jetzt sagen, der BVB lügt sich das jetzt mit Cole Kempel und Julien Duranville zurecht, aber Cole Kempel hat bisher noch überhaupt keine Rolle gespielt und Julien Duranville leider auch nicht, weil ständig verletzt. Insofern sehe ich das auch so, dass ich eigentlich erwartet habe, dass sie einen Kreativspieler holen. Und wenn wir jetzt nur mal den Namen Sancho streichen, aber der Typ Sancho, so ein Typ, sie haben sich auch drum bemüht, sie haben ihn halt nur nicht bekommen.
Lass uns gerne mal auf die Neuzugänge gucken. Also wir haben Bellingham, der aber eigentlich gar nicht mehr so der richtige Neuzugang ist, gefühlt. Ne, er kam im Sommer schon, hat die Club-WM schon mitgespielt, ja, hat auch schon die ersten Spiele jetzt für Borussia Dortmund in der Bundesliga gemacht. Danach kamen aber ja relativ gedrubbelt drei Neuzugänge mit Chukwuemeka, mit Ansemino und mit Silva. Wenn wir auf die jetzt mal einzeln schauen würden, könnt ihr mir gerne mal sagen, wie ihr das bewerten würdet, wenn wir mit Chukwuemeka anfangen. Ist ja auch gar nicht der richtige Neuzugang, würde ich sagen. Ist ja eher ein Rückkehrer. Letztes Jahr schon ausgeliehen, jetzt fest verpflichtet. Du hast gerade auch schon gesagt zu ihm. Sebastian Kehl sagte, glaube ich, auch bei dir im Interview, dass er jemand ist, der Dortmund sofort weiterhelfen wird, dass er ja weiß, wie es bei Dortmund läuft und genau, sich da einbringen kann.
Ja, deswegen, also es wurde ja ganz viel kritisiert. Erst holen sie Job, dann holen sie nichts, dann holen sie drei. Aber wenn wir uns angucken, Joe Bellingham, früh geholt, gut für die Integrationsphase. Ne? Auch, dass er diese Club-WM mitgenommen hat, jetzt gar nicht sportlich, aber auch insgesamt in die Gruppe, in die Mannschaft, ins System, in die Denkweise auch von Borussia Dortmund zu integrieren, war das ganz wichtig. Chukwuemeka hat alles schon mitgemacht. Da war es eigentlich fast egal, wann der kommt, weil der kommt hierher und geht dann halt in den Rhythmus wieder rein, den er schon kennt. Von daher fand ich das jetzt gar nicht, bei den beiden gar nicht so schlecht, wie sie es gemacht haben, beziehungsweise es macht dann schon Sinn und es ist jetzt auch nicht störend, dass zum Beispiel Chukwuemeka jetzt nicht im Trainingslager mit dabei war. Ansemino ist ja eigentlich aus der Not geboren. Ne? Der, muss man ja auch ehrlich sagen, also die sehen da oder sahen da einen Bedarf, der auch absolut da war, gerade nach der Verletzung von Niki Süle und der langwierigen Verletzung von Nico Schlotterbeck. Und du weißt auch nicht, wie fit die dann zurückkommen. Die kommen ja auch nicht zurück und sagen, hey, ab jetzt spielen wir wieder auf höchstem Niveau, sondern die brauchen ja dann auch noch mal ein bisschen Anlaufzeit. Von daher macht Ansemino total Sinn, den zu holen.
Total ohne Risiko. Die übernehmen nur das Gehalt, was so ja, grob geschätzt über 2 Millionen ungefähr liegen dürfte. Das finde ich für das, was sie mit ihm oder was sie da brauchten, eine absolute Top-Lösung. Ist natürlich ein bisschen bitter, dass du den nicht mit einer Kaufoption die irgendwie was sichern konntest. Ja.
Aber hat er in seinem ersten Spiel, habe ich gesagt, hat er schon gezeigt, warum Dortmund ihn A geholt hat und er hat auch gezeigt, warum Chelsea ihm keine Kaufoption mitgegeben hat. Ne? Ja. Weil die glauben halt wirklich an den und das war ein beeindruckendes Debüt.
Ich genau. Was ich noch zu Chukwuemeka sagen wollte, also ich finde, es hat sich total gelohnt, den sogar erst spät zu holen. Weil wenn wir davon ausgehen, es gab am Anfang diese Kaufoption für zwischen 35 und 40 Millionen und jetzt haben sie ihn praktisch für die Hälfte bekommen.
Ja.
Das ist halt ein weiterer Spieler, den du zu diesem Kader hinzufügen konntest. Deswegen fand ich das schon, sie waren sich ja von Anfang an relativ sicher, dass am Ende dieses Transferfensters nochmal die Tür für ihn aufgehen wird, haben darauf gewartet, haben den Preis runtergedrückt. Sie wussten genau, der braucht keine Anlaufzeit, weil er Dortmund kennt.
Genau.
Deswegen finde ich das im Gesamtpaket dann, wenn er fit bleibt, das ist ja das große Risiko bei Chukwuemeka, finde ich das nach wie vor einen sehr spannenden, sehr guten Transfer.
Das ist gut verhandelt. Ja. Das ist genau wie bei Jamie Gittens, ist das gut verhandelt. Da wollten sie vor der Club-WM 35 hinlegen, am Ende kriegst du 65. Ja, und bei Chukwuemeka genau die andere Richtung. Also das ist dann auch, und so sehr Sebastian Kehl auch immer kritisiert wird, manchmal vielleicht auch zu Recht, aber da muss man auch mal darauf gucken und sagen, das hat er wirklich gut verhandelt.
Mhm. Und dann denkst du dir jetzt, vor 3 Tagen wechselt der Woltemare dafür 90 Millionen. Ja, denkt man sich fast, ja, hättet ihr mit dem Gittens noch mal ein bisschen gewartet, hättet ihr vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Geld rausschlagen können.
Wobei, wenn ich sehe, was Chelsea jetzt alles geholt hat, zum Beispiel Facundo Buonanotte, den Argentinier mit dem schönen italienischen Namen, der ist zu Chelsea gegangen. Dortmund wollte den gerne haben. Er hätte sicherlich in Dortmund auch dieser Kreativspieler sein können, den sie haben wollten. Der ist jetzt zu Chelsea gegangen und steht nicht mal im Champions League Kader. Also da frage ich mich auch, warum geht der dahin? Aber wenn ich mir die Einsatzzeiten von Jamie Gittens anschaue in den ersten Spielen von Chelsea, die sind jetzt auch, der hat jetzt genau die Rolle, die er bei seiner Integrationsphase beim BVB hatte, nämlich die des Einwechselspielers in den letzten 20 Minuten. Auch da bin ich gespannt, wie die Entwicklung sein wird und habe das ja auch schon mal kritisch angemerkt, dass ich persönlich nicht glaube, dass sich Jamie Gittens auf lange Sicht bei Chelsea durchsetzen wird.
Du hast jetzt gerade schon den ersten Namen gesagt von Spielern, die auch heiß gehandelt wurden bei Dortmund mit Buonanotte. Gab es da noch Spieler, wo ihr gesagt habt, die waren im Rennen und die hätten vielleicht noch besser zu Dortmund gepasst? Es waren ja unter anderem auch sowas wie Ethan Baneri war im Gespräch mit Cherki, der lange im Gespräch war dann noch. Waren das Spieler, wo du gesagt hättest, Jesko, die hätten, da hätte Dortmund nochmal nachlegen müssen? Das hätte gut gepasst im Kader?
Da hätten sie nachlegen können, wie sie wollen. Die hätten sie einfach nicht bekommen. Mhm. Das ist das Problem. Ich finde, sie haben sich im falschen Regal versucht zu bedienen. Und du siehst, Buonanotte geht zu Chelsea. Baneri bleibt bei Arsenal. Cherki geht zu Man City, wobei da der Zug auch schon im vergangenen Sommer abgefahren war. Das hat ja auch der
mehrfach versucht.
Ja, sie haben es mehrfach versucht, auch im Winter. Wenn man das jetzt im Nachhinein hört, hatte Dortmund im Winter, obwohl es ihnen suggeriert wurde, gar keine Chance, den zu holen. Ne? Weil das hat ja auch der Lyon-Chef bei uns da auch am Deadline-Day gesagt, hat gesagt, sie hatten einen Transferbann, sie hätten keinen Ersatz holen können, also haben sie ihn nicht abgegeben. So, das hätte man vielleicht auch vorher schon mal deutlicher kommunizieren können, habe ich mir gedacht. Aber gut, anderes Thema. Sie haben einfach Spieler gewollt, die sie nicht bekommen haben. Und dann, da kommst du dann wieder in die Kritik an der Transferart und Weise, wie Dortmund vorgegangen ist. Vielleicht hätten sie sich einfach mal woanders umschauen sollen. Ne? Und vielleicht, ja, auch nicht nur nach Spielern schauen wollen, wo du hoffst, dass sie in 2 Jahren das Doppelte als Verkaufspreis auf dem Schild stehen haben.
Es wurde sich ja eigentlich vor allen Dingen in England umgeschaut, auf dem englischen Markt. Was macht denn der englische Markt auch mit diesem ganzen Transfermarkt? Wir hatten gestern auch lange darüber gesprochen. Es hat sich ja schon in eine Richtung entwickelt, die zum Teil vielleicht bedenklich ist.
Ja, es ist absurd. Also es wird jetzt wieder dieses Thema Salary Cap zum Beispiel, das muss ja eigentlich in ganz Europa, eigentlich muss es in der ganzen Welt kommen, um das irgendwie wieder einzufangen, diese Summen, die da gehandelt werden. Das ist halt eine schleichende Entwicklung, dadurch, dass diese Fernsehgelder, gerade die aus den internationalen Erlösen, einfach so weit auseinandergehen. Ich glaube, wir reden bei der Premier League von 4 Milliarden.
Hm. Die Zahlen auch nicht im Kopf, aber es ist so deutlich viel mehr als die Deutschen bekommen.
Genau, und deswegen ist jetzt auch zum Beispiel diese Club-WM ganz, ganz wichtig gewesen, auch für die Bundesliga, weil da wird der, also 2026 läuft der TV-Vertrag für Nordamerika aus, der wird jetzt neu verhandelt, da geht es darum, neues Geld zu bekommen aus dem Ausland, weil die Bundesliga da noch das größte Wachstumspotenzial sieht. Solange man sich da nicht angleicht, und ich kann mir schwer vorstellen, einfach weil die Premier League so einen großen Vorsprung hat, dass das passieren wird, diese Angleichung in den nächsten Jahren, wirst du halt extreme Schwankungen da drin oder extreme Unterschiede haben. Chelsea fängt an erstmal mit einem XXL-Kader, dann haben sie B-Clubs in dieser Multi-Club-Ownership-Modell, wie Red Bull das zum Beispiel auch hat. Das heißt, sie haben jetzt die Chance, die Spieler zu parken. Sie nehmen die erstmal unter Vertrag, lassen die da und natürlich haben sie viel mehr Geld, um die Jungs zu holen dann. Das sind ja alles Spieler, die für Dortmund interessant sind. Aber die hätten die schon vor 2-3 Jahren holen müssen, ansprechen müssen. Und dann kriegst du sie halt nicht, weil dann halt Chelsea mitbietet. Und wenn die dann einmal es schaffen, zum Beispiel diese versauten Gehälter in Anführungszeichen zu zahlen, dann bist du halt raus als BVB.
Ja. Auch ein Grund, warum es eigentlich bis zum letzten Tag der Transferperiode immer noch spannend bleibt. Einfach weil auch der englische Markt ja gar nicht so auf das Geld angewiesen ist, wie es jetzt der deutsche Markt dann zum Beispiel ist. Ne?
Ja, aber irgendwann müssen die Spieler halt loswerden, ne? Weil sie sonst eben auch zu viel im Kader haben, weil du sonst so eine Loan Army hast, wie Chelsea das über Jahre hat, was sie auch nicht mehr haben dürfen. Da kriegen sie dann halt, deswegen wollen sie auch unbedingt verkaufen. Ne? Das ist es. Und dann kommst du da noch in eine bessere Verhandlungsposition. Aber der englische Markt ist natürlich deswegen auch interessant, weil diese ganzen Spieler, die sie holen, das sind ja auch keine Lappen, sondern das sind ja richtig gute Kicker, die die holen. Die holen ja richtig Qualität und die packen ja Qualität hinter Qualität hinter Qualität. Und deswegen lohnt es sich natürlich auch für Clubs wie Borussia Dortmund da hinzugucken, weil du genau weißt, selbst in der zweiten Reihe oder in der dritten Reihe kriege ich noch eine gehobene Qualität und dann vielleicht zu einem guten Preis wie ein Chukwuemeka oder wie eben ein Anselmino. Die sind halt einfach da und die werden da teilweise nicht gebraucht und so geht halt auch, also das verfälscht ja schon fast so ein bisschen den Markt. Ne? Das ist auch wie bei Jamie Gittens, das ist einer, der wäre ein Dortmund-Starter und der wird da halt mal geholt und dann schauen wir mal, wie der performt und sonst verleihen wir ihn halt irgendwo hin. Ne? So, das ist ja der Grund auch, warum sie so nach England schauen, weil du einfach auch in den bezahlbaren Kategorien da noch immer sehr viel Qualität hast.
Mhm. Du weißt halt, was du kriegst. Das ist halt der einfache, der Risiko, genau. In Anführungszeichen risikoarme ja. Weg. Natürlich sind das hohe Summen, die sie dann für Bankspieler aus England bezahlen. Aber so ein Chukwuemeka, wenn der einigermaßen ordentlich kickt, den wirst du ja für das gleiche Geld wieder los.
So. So, und da sind wir jetzt bei einem ganz interessanten Punkt. Und das beeinflusst halt auch die komplette Denke, wie ich finde. Und das haben sie auch schon mal relativ offen kommuniziert beim BVB. Es werden gefühlt zurzeit nur Spieler geholt, wo du weißt, wir haben ein Wachstum im Transfer. Ja, also das ist im Prinzip investiert die BVB AG in Resources, Spieler, wo sie wissen, damit können wir am Ende mehr Geld machen, als wir jetzt ausgeben. Und das ist natürlich eine etwas andere Entwicklung als in den letzten Jahren, wo sie auch schon mal gesagt haben, wir holen einen Süle, wir holen einen Füllkrug, wir holen einen Aller, wir holen ein Sabitzer, ne, teure Spieler, wo du aber im Prinzip überhaupt keine Wertsteigerung mehr hast. Bei Füllkrug hat Sebastian Kehl das auch hinbekommen, den hat dann auch richtig gut verkauft. Aber bei den anderen Spielern, da hast du halt relativ viel Geld ausgegeben. Und sei es entweder Handgeld oder eben Ablöse, hast aber kein Payback in dem Sinne, dass du sie nochmal verkaufen kannst. Und das scheint ja jetzt ganz klar der Strategiewechsel zu sein, dass du nur noch darauf schaust, kann ich einen Spieler, den ich hole, auch für mehr Geld irgendwann verkaufen. Und da bin ich halt gespannt, ob das am Ende diese Strategie, die auch sportlich zum Erfolg führen wird.
Ich fürchte aber, dass sie tatsächlich alternativlos ist. Weil du hast ja jetzt das Problem, diese ganzen Altlasten im Kader, diese dicken Gehälter, die ziehen sich ja über Jahre hinweg. Das ist ja nicht dann einmal die Ausgabe, dass du jetzt, also nicht für den Haller 30 Millionen gezahlt hast, sondern dann geht das Gehalt über viele Jahre hinweg. Ja. Und das limitiert dich halt extrem in dem kompletten Agieren in den nächsten Jahren, ne?
Das siehst du auch in der Bilanz, ne? Ja. Du hast ja einen Rekordumsatz von über 500 Millionen Euro, hast aber einen Gewinn, ein verschwindend klein gering. Das zeigt ja ganz klar, dass deine Kosten viel zu hoch sind. Eigentlich musst du irgendwie von diesen Kosten auch runter.
Oder sie halt refinanzieren durch die Verkäufe. Das geht ja, ne? Also ich meine,
genau,
es wird sicher wir werden ja nicht weniger Gehälter zahlen in den nächsten Jahren. Also kann ich mir nicht vorstellen. Sie müssen sie halt nur in die richtigen Spieler, glaube ich, investieren und nicht so, wie es jetzt eben der Fall war.
Nehmen wir Silva, ne? Silva ist für mich genau so ein, das ist halt so ein Optionskauf auf die Zukunft, ne? Also die wissen, dass der was kann. Das ist ja auch jetzt nicht unbekannt, ist ja auch kein unbekannter Spieler. Aber die setzen halt jetzt und gambeln auch so ein bisschen darauf, dass sie den eben dann auch in 2 Jahren für 50 Millionen vielleicht wieder verkaufen können. Mhm. Und deswegen haben sie auch jetzt zugeschlagen, weil er wahrscheinlich auch mit seiner Verletzung jetzt gerade nicht den allerhöchsten Marktpreis hatte, dass sich vielleicht auch die einen oder anderen gedacht haben, oh, okay, nee, das wollen wir jetzt nicht. Wir brauchen einen, der sofort funktioniert. Brauchen die Dortmund auf der Position nicht? Die brauchen keinen, der sofort funktioniert. Sie haben mit Gerassi, sie haben mit Maxi Bayer, sie haben vorne jetzt Leute, die gerade funktionieren. Das heißt, sie sind nicht darauf angewiesen, dass Silva sofort jetzt in Topleistung bringen muss.
Und auch unter der Perspektive ist das eigentlich ein kluger Transfer. Weil du genau weißt, also du musst ja jetzt jeden Moment damit rechnen, dass ein Wahnsinniger aus England kommt oder aus Saudi-Arabien und für den Gerassi 100 Millionen plus X auf den Tisch
liegt. Ja, klar.
Und wenn du dann diesen 100%. Spieler im Kader hast, für einen relativ geringen Betrag in Anführungszeichen, weil das steht völlig außer jeglicher Dimension, was Ablösen inzwischen sind. Aber jedes Jahr, also nächstes Jahr wüssten ja alle, der BVB, der hat jetzt gerade 100 Millionen für Gerassi auf den Tisch gelegt. Die haben keinen Ersatz. Die brauchen einen Stürmer. Die schlagen im Zweifelsfall zu früh für zu hohe Ablösen zu. Die Berater wissen das genau, die wollen mitverdienen. Deswegen finde ich den Transfer aus der Perspektive, obwohl auch die Stimmen verstehen kann, oh, jetzt noch ein Stürmer, der spielt doch gar nicht, den brauchen wir gar nicht, gib mir doch den Sancho besser. Ja. Also einen wie Sancho. Deswegen finde ich das aus der Perspektive schon eigentlich ganz klug oder sehr strategisch. Und diese Strategie, die fehlte mir eigentlich in den letzten Jahren auch, das ab und zu mal. Also dieses mittelfristige Gucken, was wir mit Spielern anstellen können.
Also das unterschreibe ich bei Silva zu 100%. Das sehe ich auch so. Das ist ein strategischer Transfer, der sich halt auszahlen muss. Hätte ich mir halt nur auch in der Innenverteidigung gewünscht, weil da muss man sagen, Chans Vertrag läuft aus kommendes Jahr. Süles Vertrag läuft aus buchhalterischer Sicht gesagt zum Glück aus kommendes Jahr, weil der verdient über 10 Millionen Euro. Da ist der Gegenwert relativ gering. Vor allem hat er auch einen nicht leistungsbezogenen Vertrag. Das heißt also, der trägt das Geld da fröhlich raus. Und da hast du zwei Positionen, die in der Innenverteidigung neu besetzt werden müssen. Anselmino ist super, aber da kommt Chelsea wahrscheinlich nächstes Jahr und sagt, wir hätten gerne 60 Millionen für den Kollegen. Dann ist der auch raus und dann musst du dir halt überlegen, wie es auf der Position weitergeht. Wie entwickelt sich Filippo Mane? Wissen wir nicht. Er hatte natürlich ein denkbar unglückliches Debüt. Mit dem Platzverweis bin ich auch gespannt, wie sie jetzt mit ihm umgehen. Aber das wird natürlich gerade in der Innenverteidigung dann auch echt spannend, weil da hast du halt nicht viel, außer du sagst, ich plane jetzt einen Benzemaini fest ein.
Dann geht in eine andere Position auf links auf, wenn du ihn als Innenverteidiger siehst in Benzemaini.
Ja.
Das ist auch ein Thema.
Ja.
Nicht? Du musst dir noch 1-2 Millionen zurücklegen für die Schlotterbeck-Verlängerung.
Ja.
Der wird ja auch eher mehr verdienen.
Deutlich, ja.
Deutlich mehr. Und genau, dann hast du wieder, was du gerade schon gesagt hast, da irgendwie keine Perspektive auf der Position.
Ja.
Wenn wir jetzt mal sagen, dass der Einkauf auf dem englischen Markt eher so die sichere Bank war, so hattest du es, glaube ich, gerade umschrieben. Was wären denn die kreativeren Lösungen? Was sagt ihr denn, wo müsste Dortmund eigentlich hinschauen, um mal nicht mit der Masse zu gehen und nicht da zu schauen, wo die fertigen Spieler schon sind, sondern was könnten da kreativere Ansätze sein künftig?
In andere nicht ganz so, nicht ganz so populäre Märkte. Das bietet auch eine gewisse Form von Risiko, das kann ich gleich noch einmal schildern, aber wenn wir zum Beispiel das Beispiel Anselmino nehmen, den kannst du holen, aber den musst du im besten Fall schon von den Boca Juniors holen.
Von Wo Sebastian Kehl auch sagte, dass sie ihn eigentlich schon seit da beobachtet haben und auf dem Schirm haben.
Genau, dann hast du da vielleicht aber andere Entscheidungen getroffen, zum Beispiel dem Süle einen langfristigen dicken Vertrag gegeben. Das heißt, du kannst dir dann vielleicht den da zu dem Zeitpunkt nicht leisten. Das sind ja auch solche Gedankenspiele. Dann hast du aber natürlich das Problem, da kannst du dir nicht sicher sein, ob der direkt den Sprung schafft beim BVB, ob der direkt auf europäischem Niveau spielt. Sie haben vor ein paar Jahren Leonardo Balerdi geholt.
Ja. Ähnlicher Geduld Fall. Verloren.
Genau.
Isak, Geduld verloren.
Genau.
Ja. Das ist.
Und dann gehen die woanders hin. Vielleicht jetzt, ich glaube, Newcastle und Olympique Marseille ist wahrscheinlich nicht exakt das BVB-Niveau. Also von Champions League Viertelfinale plus vielleicht sogar noch ein bisschen besser, wenn es ganz gut läuft. Und da läuft's halt, ne? Da haben die halt das Umfeld, da kriegen die Spielzeit, da wird denen vertraut, da haben sie vielleicht dann zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Trainer, der auf sie setzt, und dann entwickeln die sich. Das ist für mich aber ein Zeichen, dass die Scouting-Abteilung und all das, was den BVB mal ausgezeichnet hat, ja gar nicht so schlecht sein kann, wenn die weiterhin diese Spieler finden. Oder Mikel Merino zum Beispiel vor ein paar Jahren. Also es gibt schon die Möglichkeit, die noch zu holen.
Du hast ja auch im aktuellen, schon mich kurz unterbrechen, ja, im aktuellen Kader mit Daniel Svensson ein ganz populäres Beispiel, den sie wirklich aus dem Hut gezaubert haben. Da weiß ich von anderen Vereinen, die mussten auch erstmal im Internet nachgucken, wer ist denn das eigentlich?
Und wir doch auch.
Ja, klar, kannte ich nicht, ne? Ich kenne den skandinavischen Markt jetzt nicht so intensiv, dass ich sagen kann, ach, den Daniel Svensson haben die geholt. Uiuiui, der ist aber gut. Das sind so diese Spiele, aber du kannst jetzt auch nicht jedes Mal Daniel Svensson hinwerfen, wenn du sagst, ihr müsst auch mal woanders gucken. Ne? Du kannst auch in den Balkanländern schauen. Ich meine, du hast gerade einen Trainer, der sich ja nun im kroatischen Markt sehr, sehr gut auskennt. Da kann ich mir vorstellen, dass der auch die eine oder andere Idee hat. Aber dann drehen wir uns wieder hin zu dem anderen Punkt, wo es heißt, okay, wir wollen jetzt aber Spieler verpflichten, die nicht nur unser Niveau heben, sondern die auch unser finanzielles Niveau in 2-3 Jahren heben. Und wenn du jetzt einen Spieler holst, wo du sagst, okay, der bringt mir ein Niveau mit, der wird aber nicht mehr besser. Mhm. Also nicht mehr dermaßen besser, dass ich sage, ich kann den in 2-3 Jahren fürs 2-3-4-fache verkaufen, dann fallen die im Zweifelsfall dann halt auch schon durchs Raster. Und das ist dann, und da komme ich wieder darauf zurück, wie ich finde, dann vielleicht sogar auch ein Problem, dass ich eben nur Spieler hole, wo ich eine Entwicklungspotenzial sehe, aber nicht, die mir vielleicht sportlich aktuell auch einfach helfen können.
Wobei der Druck natürlich schon groß ist, ne? Also es ist nicht mehr so wie vor ein paar Jahren, wo sie auch gesagt haben, ja, dann holen sie da irgendjemanden aus der zweiten japanischen Liga oder einen unbekannten polnischen Stürmer. Das kannst du in der jetzigen Form als BVB ja eigentlich auch nicht mehr machen. Also du musst, du hast so hohe Ausgaben, dass du jedes Mal die Champions League erreichen musst. Es muss jeder Transfer sitzen.
Ja.
Und wenn du versuchst, so einen Mittelweg zu gehen, relativ unbekannte Liga, aber schon hohe Ablöse, wie zum Beispiel Jan Couto, dann muss der halt auch direkt zünden, weil 20 Millionen, die die jetzt für den ausgegeben haben, die sind dann, die hat er noch nicht nachgewiesen, dass er die wert ist. So, und das wirft dich ja auch zurück in deiner Kaderplanung.
Total.
Also es muss halt jedes Mal, es muss halt jedes Mal sitzen irgendwie. Genau. Und da sind, waren mir ein paar Transfers zuletzt dabei, die eben nicht gesessen haben. Also Metscher zum Beispiel, der auch 30 Millionen gekostet hat, da muss man nochmal abwarten, ich wie der sich entwickelt. Also,
ja.
Ne, aber es ist auch nicht derjenige, der dich direkt auf ein anderes Niveau gebracht hat, würde ich sagen.
Ja, aber also wenn du dich da, das hat ja auch Niko Kovac schon auf der Pressekonferenz mal betont und eigentlich auch alle vorher haben gesagt, also das ist ein Spieler, in dem sehen sie dieses Potenzial. Aber ich habe auch gerade gestern noch mit einem Bekannten über Metscher getextet, da habe ich auch gesagt, bin ja Riesenfan von ihm, aber der muss jetzt halt auch wieder konstant liefern, weil als er geliefert hat, war das schon sehr gut. Übrigens auch auf der 6 als Holding 6. Ne? Das ist ein, also für mich ist Felix Metscher ein fantastischer Fußballer, wirklich ein fantastischer Fußballer. Ich sehe ihm total gerne zu, wenn der, wenn der auf seinem Niveau spielt. Ich hoffe halt, dass er da dann auch wieder hinkommt.
Aber schon das dritte Jahr, ne?
Ja, ja, schon, aber der war, also das erste Jahr war komplett verletzt. Ja. Vergangenes Jahr hat er streckenweise hervorragend gespielt. Wirklich, also wirklich hervorragend. In einer relativ schwachen Mannschaft war er oft noch einer der, der Besten. Gerade auf dieser Sechserposition. Und jetzt muss er halt, für mich ist das jetzt so, dass, eigentlich muss das jetzt das Durchbruchjahr für ihn sein, ne?
Das hat man ja bei Dortmund einige im Kader, wo das Potenzial auf jeden Fall da ist, aber die Konstanz zum Teil einfach fehlt.
Ja, Jan Couto, ne? Hast du gerade angesprochen. Aber da habe ich jetzt tatsächlich nach den Spielen das Gefühl, der findet sich. Und er hat jetzt gegen Union Berlin zum ersten Mal angedeutet, was er eben auch in Spanien gezeigt hat, warum sie ihn dann geholt haben. Ne? Was er bei Girona, was ihn da ausgezeichnet hat, das hat er jetzt gegen Union Berlin zum ersten Mal so richtig aufblitzen lassen, wo ich echt dachte, ah, okay, kreativ. Ja, auch
dieser Antritt, wenn er Antritt, mal loszieht.
Gute Flanke, auch mit links. Ne? Die Flanke auf Guirassy war mit links, nicht mit rechts. Kann da also auch beidfüßig in die Mitte liefern. Das fand ich schon interessant, vor allem, weil es halt auch voll seine Position ist jetzt.
Und er identifiziert sich mit Dortmund auch, finde ich. Das haben wir auch schon mehrmals an der Stelle, angekündigt. Ja. Also, der ist auch schon gerne hier. Und für den ist das auch ein Sprungbrett oder für den ist das was Besonderes, da zu spielen. Ja. Da muss man auch mal gucken. Wenn du jetzt Leute holst, die schon durch halb England getingelt sind, ist dann für die der BVB dann nochmal wirklich eine Stufe besser als die Brentfords dieser Welt.
Ja, klar.
Das ist halt auch so eine Sache.
Ne? Da hast du auch ein ganz anderes Surrounding. Ja. Aber es gibt noch einen Markt, wo die Dortmunder vielleicht mal schauen sollten, dass sie sich besser umgucken. Und das ist der eigene. Das ist die Jugend. Ja, wenn ich jetzt so einen Mardy Collins sehe, der jetzt zur Nationalelf fährt, den du vor ein paar Jahren, das ist ein bisschen polemisch, jetzt vom Hof gejagt hast, ja, oder ein Ansgar Knauf, der in Frankfurt einfach eine sehr stabile, eine sehr gute Rolle spielt. Du hast so viele Spieler, denen du am Ende nicht vertraut hast oder die vielleicht auch einfach nicht das Niveau hatten aus deiner hochgelobten Jugendakademie. Da frage ich mich, wo sind die Spieler, die auch Borussia Dortmund weiterbringen? Die musst du doch eigentlich selbst entwickeln. Und ich meine, der sportliche Boss vom BVB, der kennt sich da sehr gut aus, Lars Ricken. Der hat jahrelang genau diese Jugendabteilung geleitet. Da frage ich mich so ein bisschen, warum kommen da keine Spieler nach? Ich meine, das muss jetzt nicht so sein wie in Barcelona, wo du im Prinzip drei Profimannschaften mit Nachwuchstalenten füllen kannst, die auf höchstem Niveau kicken können. Aber mal so 3-4 Spieler, die da wirklich durchlaufen haben, die das wirklich durchlaufen haben und dann rauskommen. Wo sind die denn? Also die sehe ich nicht. Nenn mir einen, der in den letzten Jahren sich nachhaltig durchgesetzt hat. Jamie Gittens, okay.
Den haben sie ja eingekauft.
Aber den haben sie eingekauft. Ne? Auch Jadon Sancho, den haben sie auch eingekauft. Filippo Mane, den haben sie auch eingekauft. Wo sind diese Spieler, die sie wirklich von unten hoch entwickelt haben und dann echt mal einen Output haben und sagen, hey, wir haben hier einen Spieler, der uns auch in der Profimannschaft hilft und nicht den wir für eine geringe Ablöse dann zu irgendeinem anderen Verein abgeben.
Ne? Was ja jetzt nichts, also in den nächsten Jahren könnten ja, glaube ich, drei ganz interessante Spieler kommen mit Albea, mit Inacio, mit Kaba. Da sind welche, denen man das zumindest zutraut. Ne? Also es ist jetzt nicht ganz absolute Talente-Dürre beim BVB. Was man ihnen da immer, finde ich, aber noch zugute halten muss, die haben es wenigstens geschafft, die sich dann nicht durchgesetzt haben, für ordentliches Geld zu verkaufen. So, dann hat sich das schon wieder rentiert und sie konnten andere Baustellen schließen. Aber ich gebe dir natürlich recht, du hattest irgendwie die herausragende Akademie in Deutschland und ich finde, dann musst du halt einfach auch mehr Output
geben. Dafür ist der Output viel zu
weg. Also sie sagen, ja, ne, zählt mal durch, wie viele das Leute in der dritten, in der zweiten Liga schaffen.
Ja,
aber das bringt dir als BVB nichts.
Das bringt dir die Profimannschaft nichts. Das ist schön, genau. Dass du für andere Spieler ausbildest, ne? Aber das bringt dir doch als BVB jetzt nichts. Ja, du musst es doch schaffen, auch, und da sind wir auch bei einer Frage der Identifikation. Ne? Das ist nämlich für mich auch nochmal ein ganz großes Thema beim BVB, dass die Identifikation mit der Mannschaft, zwischen den Fans und der Mannschaft auch total verloren geht. Weil du halt viele wie eine gesichtslose Spieler in Anführungszeichen kaufst, die halt da zum Arbeiten kommen, aber die es dann nicht unbedingt leben.
Ja.
Du hast gerade mit Ansgar Knauf auch schon Eintracht Frankfurt angesprochen. Wenn wir jetzt mal auf die Bundesliga-Konkurrenz gucken, und ihr habt gestern in eurem Podcast auf Süd ja auch schon drüber gesprochen, ob Eintracht Frankfurt der neue BVB sein könnte.
Ja, ich sag ganz klar ja. Die haben genau das Konzept, mit dem Borussia Dortmund in die Position gekommen sind, wo sie sich das nicht mehr erlauben können, dieses Konzept zu verfolgen. Ne? Sie holen mal junge Spieler, sie wagen mal was. Da geht auch mal was schief, aber da geht auch viel richtig. Dann haben sie plötzlich ein bisschen Geld in der Hand, machen damit aber auch richtig gute Dinge, ne? Geben einen ab, holen dann Etikette zum Beispiel, haben den jetzt auch wieder für viel Geld abgegeben. Das erinnert mich ganz stark in der Entwicklung an den BVB. Und für mich machen die in Frankfurt eine absolute Top-Arbeit mit einem Gerüst, was sie halten, was sie dann aber auch immer wieder erneuern. Und wenn du dir überlegst, was die abgegeben haben in den letzten Jahren, ne, und es trotzdem schaffen, auf diesem Niveau weiterzuspielen, ja, Marmoush zuletzt abgegeben, der für mich der überragende Spieler der vergangenen Saison beziehungsweise der Hinrunde der vergangenen Saison war. Ne, das war eine Sensation. Auch dass sie dem vertraut haben, ne, dem haben sie eben in Stuttgart war er, in Wolfsburg war er und in Frankfurt ist er dann wirklich aus sich rausgekommen.
Was da los gewesen wäre in Dortmund, wenn die den Stürmer von Wolfsburg geholt haben, der vorher nicht gezündet hat.
Ja.
Also das ist genau das, was du sagst. Die verfolgen die Politik, die Dortmund nicht mehr verfolgen kann jetzt.
Ja.
So, und was auch da wollte ich noch einmal kurz den BVB, ich sag mal, in Schutz nehmen. So einer wie Etikette, der stand da auch auf der Liste. Mhm. Das war auch jemand, den sie hätten holen können, wollen, wie auch immer. Aber das war halt derselbe Sommer, wo sie Haller geholt haben. Und zu dem Zeitpunkt, muss ich sagen, da hatten sie ja gerade versucht, diesen Strategiewechsel hin zu mehr Erfahrung, zu mehr, du weißt, was du kriegst, zu gehen. Und da hat Haller schon Sinn gemacht. Der hat davor die holländische Liga kaputtgeschossen. Der hat sich, der hat in der Bundesliga schon bewiesen, dass er was drauf hat. Ja. Deswegen auch da muss man immer sagen, oh, die sind so blöd, die holen solche Spieler nicht mehr. Muss das schon ein bisschen differenzierter sehen.
Das ist übrigens auch so ein Ding, wenn man sagt, ja, die müssen die Juwelen finden, die müssen die Perlen finden. Das ist auch nicht mehr so wie vor 10 oder 15 oder 20 Jahren. Diese Perlen kennen alle. Ja, die alle Vereine, zumindest die seriösen Vereine, die scouten so engmaschig über die ganze Welt. Die haben Diagramme, die brauchen nur einen Namen in ihre Liste eingeben und die finden den und der schmeißt dem sofort alles raus. Das ist auch gar nicht mehr so einfach. Deswegen meine ich ja auch die Ausbildung, die eigene Ausbildung. Wie im guten Handwerksbetrieb. Ja, da musst du auch, wenn du dir da deine eigenen Lehrlinge ranziehst, dann hast du eine gute Basis. Und die fehlt mir halt beim BVB.
Lass uns doch mal auf die Person gucken, bei der die ganzen Transfers eigentlich zusammenlaufen mit Sebastian Kehl. Er ist seit 2022 Sportdirektor beim BVB. Sein Vertrag wurde im Januar jetzt erst bis 2027 verlängert. Wie seht ihr ihn als Person und wie bewertet ihr seine Arbeit bisher? Vielleicht der Gast zuerst?
Ja, ich kann diese teilweise halt, also diese Kritik, die da in Fanforen abgeht, die ist mir viel zu krass. Das ist mir viel zu hoch. Ich glaube auch, dass er in manchen Dingen zu zögerlich war und vielleicht auch zu sehr gefallen wollte, ne, auf zu viel Rücksicht genommen hat. Ne, zum Beispiel im vergangenen Sommer Cherki, den wollten viele im Verein, Nuri Sahin wollte ihn nicht. Und dann steht natürlich der Sportdirektor da. Was mache ich? Ne? Wir haben jetzt gerade einen neuen Trainer installiert. Schmeiße ich dem jetzt einen Spieler dahin, den er eigentlich nicht will? Was passiert dann mit dem Wert dieses Spielers? Das sind ja alles Überlegungen. Ne? Wenn ich jetzt dem Spieler dahin lege, der Trainer sagt, ich will den nicht, ich lasse den nicht spielen, Spieler wird sauer, das Prozedere kennt ihr. Das sind halt alles so Entscheidungen. Da ist Sebastian Kehl manchmal vielleicht ein bisschen zu zurückhaltend, ein bisschen zu angepasst. Vielleicht muss er da auch mehr Stärke zeigen. Vielleicht hätte er auch mehr Stärke und Unterstützung aus dem Verein bekommen müssen. Weil es wurde ja auch immer so ein bisschen latent, gerade aus der Watzke-Richtung, so ein bisschen mal platziert. Der Sebastian Kehl, das ist ja netter, aber irgendwie schwang immer ein Aber mit. Ne? So dieses tiefste Vertrauen in Sebastian Kehl, hatte ich das Gefühl, war im Verein nie da. Und darunter leidet er sicherlich auch. Er muss halt passendere Entscheidungen manchmal treffen, schnellere Entscheidungen manchmal treffen, mutigere Entscheidungen manchmal treffen. Ich glaube, da ist er zu sehr Kopfmensch. Ja, also der Michael Zorc, der war so einer, der ist dann mal irgendwie beim Aki ins Büro gegangen, hat gesagt, ey, weißt du was, den kaufen wir jetzt. Ich glaube, der ist gut, den holen wir jetzt. Ist jetzt natürlich übertrieben ausgedrückt, dass dieses Rotzige fehlt, Sebastian manchmal. Aber Verkaufen kann er wie kein Zweiter. Das hat er wirklich hervorragend gemacht. Wirklich hervorragend gemacht. Beim Einkaufen hakt es manchmal. Aber wir haben jetzt auch gerade Limitationen besprochen, die der BVB hat. Ne? Wir haben eigentlich die ganze Zeit darüber gesprochen, was den BVB auch so ein bisschen fesselt in der Transferpolitik. Und das fesselt natürlich am Ende auch Sebastian Kehl. Und dieses, und über die Sancho-Geschichte können wir gleich nochmal sprechen. Das ist ja eine, das ist ja ein eigenes Kapitel für sich. Aber da, das habe ich ja auch schon bei uns im Podcast auf der Süd gesagt, da finde ich es so unfair, am Ende mit dem Finger auf Sebastian Kehl zu zeigen und sagen, du hättest die Chance gehabt, Sancho zu holen und hast es nicht getan. Das ist einfach schlichtweg falsch.
Ich gebe dir da zu 100% recht. Wenn wir nochmal auf diese Spannung im Verein gucken, du hast einmal, du trittst dieses riesengroße Erbe von Michael Zorc an, du kriegst dann irgendwann jemanden in Sven Mislintat, der jetzt eigentlich deinen Job gerne haben möchte. Gleichzeitig hast du nicht den Job bekommen, auf den du eigentlich scharf warst als Sportgeschäftsführer. Also auch für ihn ist natürlich relativ viel passiert in der Zeit. Und dann hast du Entscheidungen, die du treffen musst, wie zum Beispiel, holst du Edson Alvarez entgegen der Meinung deines Trainers, zum Beispiel.
Das war unter Terzic
noch. Das war unter Terzic noch, genau. Dann sage ich, ja, du musst dann natürlich irgendwie versuchen, einen Mittelweg zu finden. Du musst dafür und wieder abwägen. Aber wenn du halt ein Entscheidungsträger bist, musst du vielleicht dich auch mal irgendwann durchsetzen. Ne? Das ist jetzt natürlich leichter gesagt als getan. Aber trotzdem muss man so, ja, dann nochmal so diesen, vielleicht diesen letzten Biss dann noch haben in der Geschichte. Und was mir grundsätzlich aufgefallen ist, ist, man ist häufiger am Reagieren als am Agieren inzwischen. Also du versuchst immer Kaderbaustellen zu schließen, die sich aufgetan haben, die sich auch aufgetan haben, weil du keine Konstanz auf der Trainerposition hast. Also mir fehlt, das haben wir auch schon in anderen Folgen besprochen, dieses klare Konzept, die Spielidee, die der Verein hat, die Kaderpolitik, die der Verein hat und nach der du dann deinen Trainer aussuchst. Und das ist halt im vergangenen Jahr und in den vergangenen Jahren nicht der Fall gewesen. Es ist immer genau das Gegenteil gewesen. Von Gegenpressing zu Ballbesitz, zu Gegenpressing, zu allem irgendwie ein bisschen. Und das dann bist du halt kein absoluter Topverein, wenn du da nicht eine klare Philosophie verfolgst, in meinen Augen.
Siehst du auch jetzt im Kader, ne? Also das ist jetzt wirklich nur sehr hypothetisch. Aber nehmen wir mal an, die nächsten Spiele gehen alle verloren. Oktober, November hast du plötzlich eine Trainerdiskussion, kommst da nicht mehr raus und sagst, Nico, tut mir leid, wir müssen uns jetzt von dir trennen. Was kann man mit diesem Kader spielen? Mal ganz ehrlich, wenn dann ein Trainer kommt und sagt, ich würde gern 4-2-3-1 spielen, dann sagen die, ja, hast du da. Wird aber schwierig. Ja, wird aber schwierig mit dem Kader. Ja, der Bayer kann vielleicht auch außen. Ja, der Adeyemi kann vielleicht auch außen. Der Brandt kann vielleicht auch außen. Vielleicht, ja, aber richtig gut, nee. Und das, also, das ist ja immer so eine Philosophiefrage und auch so eine Frage, wie mache ich es als Verein? Ne? Passe ich mich komplett meinem Trainer an und sage, okay, du willst mit einer Dreierkette spielen, mit zwei Schienenspielern, okay, wir basteln hier den Kader genau dahin, wie sie es jetzt gemacht haben. Oder sagst du als Verein, ja, Moment, wir kennen deine Bedürfnisse, wir versuchen die auch in gewisser Weise zu befriedigen, aber wir müssen halt auch als Verein perspektivisch, wie du gerade gesagt hast, auch schauen, was wollen wir denn eigentlich? Ne? Was, und das fehlt mir tatsächlich auch.
Das ist eigentlich nur ein Spielsystem, was du mit diesem Kader spielen kannst. Also genau dieses Kovac-System. Ich finde, du gehst da schon ein extremes Risiko mit
an. Und dann knubbelt es sich alle in der Mitte. Ja, genau. Überleg mal, ne, du musst nur mal die zentralen Mittelfeldspieler aufzählen, die du hast, die, wie wir auch schon festgestellt haben, ja eigentlich ein ähnliches Profil haben. Mit Sabitzer, mit Metscher, mit Bellingham, mit Chukwuemeka. Und wenn du dir dann anschaust, wie sie spielen, durch die Mitte ging gerade in der ersten Hälfte gegen Union fast gar nichts, weil sie da gar keinen Zugriff bekommen
alles,
haben.
Das können, ne? Alle die Mitte verteidigen, ja. Das ist das Problem. Und du brauchst genau dann die, genau, Spieler, die das aufbrechen. Und ja, das hast du eben 1-gegen-1, das hast du auf dem Flügel.
Ja. Julian Brandt haben wir noch vergessen, ne? Genau. Auch der gehört dazu, genau, der sich dann auch Mühe gibt. Aber
Groß.
Groß haben wir auch noch vergessen.
Can ist eigentlich auch Can zentraler Mittelfeldspieler,
also spielt jetzt woanders. Und gegen Union Berlin flogen die Bälle von Benze Baini immer lang übers Zentrum. Ja, da denkst du auch so, das kann doch mit dem Material, was du hast, eigentlich nicht die Lösung sein. Da musst du doch Ballbesitz haben, da musst du doch durch die Mitte kreieren können und das, aber jetzt
willst du nochmal über Sancho reden.
Oder? Jetzt willst du mal über Sancho reden.
Du hast es vorhin ja schon angesprochen, also, das war das Thema ja auch bei den Fans bis also zuletzt eigentlich, ne?
Ich habe in meinem Leben noch nie so viele Nachrichten bekommen auf meinen Kanälen wie zu Jadon Sancho. Und, ich hatte dann auch mal das bei Instagram, hatte ich das dann mal versucht, ein bisschen aufzudröseln. Und dann kam halt auch ein Kollege aus Argentinien, über dessen Seriosität ich mir auch immer noch nicht ganz im Klaren bin, der sich dann irgendwie als der Transferexperte plötzlich in wenigen Tagen herauskristallisiert hat, weil er aber auch immer da genau das erzählt hat, was die Fans gerne hören würden. Und da habe ich dann auch wieder festgestellt, ne, man glaubt halt immer dem, der erzählt, was ich gerne will. Und das war, also das ging teilweise wirklich, das war ja absurd, teilweise wie Jadon Sancho dann als der Messias für Borussia Dortmund hochgehoben wurde. Und wenn Kehl es nicht schafft, den zu holen, dann hat er aber alles falsch gemacht.
Das Weil ist der einfach, will ja nur zum BVB.
Der will, genau, also das Narrativ war, der will nur zum BVB, der verzichtet auf mindestens 2/3 seines Gehalts.
Was und ja auch nie bestätigt wurde.
Nein, also. Nichts davon wurde je bestätigt. Ja, und es stimmt halt auch schlichtweg nicht. So, der hätte sich sicherlich gerne angehört, was Borussia Dortmund ihm erzählen würde, wenn sie sich aktiv um ihn bemüht hätten. Aber der Junge verdient zwischen 15 und 20 Millionen Euro bei Manchester United. Und dann hat mir irgendeiner geschrieben, ja, der spielt da auch bei uns für 5-6. Nein, wird er nicht tun. Jadon Sanchos Wunschverein ist der Verein, der ihm das meiste Geld bezahlt. Aber ich verstehe auch diese Romantik rund um diesen Spieler, weil das auch ein fantastischer Fußballer ist, wenn er sein Niveau bringt. Er ist einfach fantastisch zuzusehen. Er hat auch viel geleistet hier. Aber er war nie und er wird nie der Messias für Borussia Dortmund sein. Und das ging mir einfach zu weit. Und dann ging es mir auch viel zu sehr ins Persönliche gegen Sebastian Kehl. Der Versager, der hat es nicht geschafft, den zu holen. Der soll sofort gehen, weil er es nicht geschafft hat. Nein, das wäre eine wirtschaftlich nicht vernünftige Entscheidung gewesen und auch eine Entscheidung, die nicht ins Konzept von Borussia Dortmund gepasst hätte.
Wir hätten voll draufnageln müssen, hätten sie den geholt. Also wenn du nur die Fakten anschaust, Das ist eine reine Wette auf das, was mal gewesen ist. Ja. Und zwar auch, was gewesen ist vor, wann ist er gegangen? 2021. Ja. Das eine halbe Jahr, das war okay dafür, dass er vorher lange nicht gespielt hat und so weiter und so fort. Aber du sagst 15 bis 20 Millionen. Ich glaube, der Deal ist jetzt laut Fabrizio Romano, dass Aston Villa 80% des Gehalts übernimmt.
Ja.
Das müsste man schnell durchrechnen. Aber dann sind wir eben, selbst wenn wir vom geringsten oder vom Höchstbetrag ausgehen, sind wir schon mal bei 15 Millionen. Den Rest schießt Manchester United dazu. Und du hast keine Chance, den Spieler zu halten. Der bringt dir nichts. Das sind einfach 15 Millionen ab in den Rhein-Herne-Kanal rein.
Ja.
So, und das ist halt, das passt halt nicht zum BVB. Das passt nicht zu dem, was wir eigentlich ja gerade vom Verein gefordert haben. Weitsichtig, jemand, der dich schnell weiterbringt, der deinen Kaderwert steigert. Das ist bei Sancho alles nicht der Fall gewesen. Obwohl ich natürlich auch verstehen kann, dass du den zurückhaben willst in Dortmund. Weil dann sagt dann postet er zwei schwarz-gelbe Herzen und dann drehen alle wieder völlig durch.
Aber jetzt habe ich gelesen, dass er jetzt irgendwie alle Bilder mit Borussia Dortmund aus seinem Profil gelöscht hat. Also so Wobei groß,
die Liebe dann
so
auch
groß,
nicht.
Genau, so groß kann die Liebe ja dann am Ende auch nicht gewesen sein. Ne? Also mir hat sogar jemand geschrieben, als ich gesagt habe, der Sancho kommt nicht. Also bisher fand ich dich sympathisch, aber jetzt nicht mehr. Alle Sympathien verspielt. Aber don't kill the messenger. Ja, ich kann ja am Ende nichts dafür.
Im Mittelalter wurden sie geköpft, oder?
Ja.
Wegen von schlechten Nachrichten.
Also das hat mich manchmal amüsiert, manchmal hat es mich auch echt geärgert, als es dann ins Extrem Unsachliche abdriftete und dann auch so ein bisschen immer suggeriert wurde, ja, ihr habt keine Ahnung, aber der eine Journalist, der schreibt, die sitzen am Verhandlungstisch. Der hat ja wirklich geschrieben, Borussia Dortmund und Lager Sancho verhandeln eng zusammen. Ja. Die haben da sicherlich intern auch mal diskutiert, ob es eine Möglichkeit gibt, den zurückzuholen, auch bis zum Ende nochmal. Aber das auch Nico Kovac hat klar gesagt,
passt nicht. Das andere wäre auch unprofessionell, wenn du dich damit nicht beschäftigst, ne? Also das ist ja auch so eine vage Behauptung. Also wenn wir jetzt drüber gesprochen haben, haben wir uns ja auch damit beschäftigt.
Richtig, das wird auch manchmal viel zu hoch gehängt. Ja. Ne, muss man auch ehrlich sagen, auch in der Berichterstattung wird das dann zu hoch gehängt. Die haben den auf der Liste. Wenn ich das schon lese, manchmal, dann denke ich, alles klar, ey, dann holen die so eine Liste raus, die fällt 32 Meter runter, wo 500 Spieler draufstehen, dann sie sagen, die haben den auf der Liste. Natürlich haben die den auf der Liste, weil es einfach ein Profil gibt, was du haben willst und da passt der rein. Ja. Nur dann steht daneben, der verdient 20 Millionen Euro und dann beschäftigst du dich sofort mit dem Nächsten.
Auch da sage ich aber, die Sehnsucht nach Jadon Sancho ist nur so groß, weil es danach keinen zweiten Jadon Sancho mehr gab.
Ja.
Also weil du halt nicht mehr diesen geilen Unterschiedsspieler für die Offensive, der danach geholt hast.
Jamie Gittens konnte das nie erfüllen und der hätte es auch nie erfüllen können. Dass sie den für diesen Preis abgegeben haben, war die absolut richtige Entscheidung. Für meine Begriffe war der am obersten Limit seiner Möglichkeiten. Ich glaube nicht, dass der sich noch großartig entwickeln wird bei Chelsea.
Ja, ich mit.
Das ist ja auch das, was du vorhin angesprochen hattest, diese Verbindung zwischen Mannschaft und Fans, dass die halt auch bei Dortmund immer mehr verloren geht eigentlich. Und das argumentiert ja auch so ein bisschen in die Richtung, warum man sich nach so einem Sancho nochmal sehnt, weil das ja auch ein bisschen die Erinnerung ist an diese Zeiten, wo alles noch ein bisschen enger war oder viel enger
auch
war.
Es gibt ja nur zwei Sehnsüchte in Dortmund. Die eine ist Sancho, habe ich jetzt gelernt, und die andere ist Jürgen Klopp.
Ja.
Ne, wobei Jürgen Klopp jetzt mit seinem RB-Ausflug da wahrscheinlich ein bisschen was verloren hat. Aber jahrelang haben sie ja keinen Trainer gesucht, sondern sie haben den Klopp-Klon gesucht. Ne, um irgendwie sich an dieser schönen Erinnerung festzukrallen, um sie dann in die Neuzeit zu ziehen, was ja einfach nie funktioniert hat. Und das zeigt auch so ein bisschen, dass dieses Hängen an etwas, was mal schön war, halt nicht schön bleiben muss. Und das haben sie auch ganz oft gemacht. Sie haben ja ganz viele Spieler zurückgeholt, wo ja ganz wenig funktioniert hat. Also Nuri Sahin haben sie zurückgeholt, hat so geht so funktioniert. Mario Götze haben sie zurückgeholt, hat so geht so funktioniert. Kagawa, ich glaube, am Anfang war das okay, als sie ihn zurückhaben, aber hinten raus hat er auch keine Rolle mehr gespielt.
Nur Hummels hat funktioniert.
Ja, das stimmt. Ja. Ja.
Aber auch das ist gut, weil ich meine, auch das ist ja Thema Transferpolitik. Irgendwie war ja gefühlt eine Rückholaktion auch immer Teil von dieser Transferpolitik. Dass sie davon jetzt versuchen wegzugehen, finde ich schon legitim.
Ja.
Also, ja, wenn jetzt Haaland zurückkommen wollen würde, dann musst du ihn natürlich holen, klar, aber die Spieler kriegst du halt nicht.
Das ist halt ja, aber Haaland ist dann auch wiederum, also nicht, dass jetzt einer sagt, der Jesko sagt, die holen Haaland zurück.
Ich habe das so verstanden.
Aber jetzt. Ja, aber das ist halt auch jemand, der konstant auf einem Niveau abliefert.
Ja.
Und Sancho ist halt keiner, der konstant auf einem Niveau abliefert. Bei Haaland weißt du sofort, was du bekommst. Bei Sancho nicht.
Ja.
Ja, bei Sancho kannst du hoffen, aber bei Haaland weißt du es.
Hoffen wir, dass du denn nicht alle Sympathien verspielt hast mit
gegen Sancho. Seien wir ehrlich, also wenn wir Berichterstattung nach Sympathie machen würden, dann hätte ich einfach eine Woche lang erzählt, vielleicht kommt der Sancho ja doch. Ja, da hätte ich mich wahrscheinlich beliebt damit gemacht.
So eine Eieruhr posten.
Ja, genau. Und das.
Vielleicht vor der nächsten Transferperiode kannst du
das. Ja, versuche ich mal. Was ist denn jetzt mit Sancho?
Vertrag läuft dann ja aus, oder?
Naja, der läuft 27. Die haben den ja verlängern, ja. Weil sie ihn verliehen haben. Das heißt, wir haben jetzt 25, 26 hätte er auslaufen können. Jetzt haben sie ihn verliehen. Das heißt, sie mussten ihn, hatten, glaube ich, eine einseitige Option bei Man United. Den.
Mit einem Jahr Restvertragslaufzeit ist das auch ein Schnapper.
Ja. Nächstes. Ich sagte, also ich wette, wir haben am nächsten Sommer die gleiche Diskussion wieder um Jadon Sancho. Alles nochmal aufwärmen. Das hole ich alles wieder raus.
Ist ja Ticker auch nochmal genauso nehmen. Jetzt ist ja so, nach der Transferperiode ist ja eigentlich schon vor der nächsten Transferperiode und bei Dortmund gehört es ja in den letzten Jahren auch fast zum guten Ton, dass man dann nochmal nachbessern musste.
Hektisch nachkaufen nennt man das.
Seht ihr da auch in diesem Winter die Option gegeben?
Es gibt viele Faktoren, die das beeinflussen können. Ne? Also du hast den Verletzungsfaktor natürlich, der kann dir immer reinspielen. Das ist halt dann, das kannst du auch nicht immer beeinflussen. Das war ja auch im vergangenen Jahr so, dass du einfach Ben Sebaini war, glaube ich, beim Afrika Cup und verletzt oder beides oder eins davon.
Das weiß ich nicht. Also jetzt ist ja im Dezember ist der Afrika Cup ja wieder.
Ja, und da haben sie halt Svensson geholt, weil sie einfach auf links dringend Bedarf hatten, was ja dann sich auch als Vorgriff und als Glücksgriff herausgestellt hat. Am Ende musst du halt immer gucken, wenn es eine Gelegenheit gibt. Das ist wirklich so ein bisschen wie wenn du in so einen Designer-Schrottmarkt gehst, ja, wo du in so einer Grube rumgräbst und plötzlich deine Traumjeans in der Hand hast für einen billigen Preis, dann nimmst du die natürlich mit. Ja, auch so funktioniert ja oft auch der Wintertransfermarkt, wo du plötzlich eine Perle findest und die dann zu einem günstigen Preis schießen kannst, dann nimmst du die mit. Aber wenn du im Winter anfangen musst, deine Mannschaft komplett umzubauen, dann hast du halt im Sommer was falsch gemacht. Was aber auch ein Faktor sein könnte, ist natürlich, wenn du einen neuen Trainer bekommen solltest. Ja. Auch das hier wirklich jetzt nur hypothetisch. Wenn du einen neuen Trainer hast und der sagst, pass auf, mit dem Kader hier kann ich auf den beiden Positionen nicht arbeiten, dann musst du da natürlich auch gucken, ob du da nochmal nacharbeiten musst.
Plus unmoralische Angebote, auch ein Punkt.
Ja.
Wenn jemand Girassi kaufen
möchte. Also da gehe ich lustigerweise fast von aus. Jeder fast von aus. Also auch der ist ja einer, seitdem der bei Borussia Dortmund ist, liefert der. Egal wer der Trainer ist, egal wie die Stimmung ist, egal, Girassi liefert auf einem immer hohen Niveau. Es ist nicht immer das höchste Niveau, aber das Niveau, was er im Schnitt bringt, ist so gut. Das ist für mich ein echter Weltklasse-Stürmer. Also hätte ich auch so nicht erwartet. Da machen wir nochmal einen Callback zu Silva, der jetzt viel kritisiert wurde, dass der nicht überall funktioniert hat und nicht viele Tore geschossen hat. Dann wird immer seine Premier League-Bilanz rausgekramt, die wirklich nicht gut ist. Wenn man mal bei Las Palmas guckt, sieht das schon wieder ganz anders aus. So, jetzt schauen wir uns mal die Bilanz von Serhou Guirassy beim 1. FC Köln an.
Wo er links außen gespielt hat.
Ja, so. Ja. Ist nix.
Und kam auch verletzt erstmal zum BVB.
Genau, also eigentlich eine gute Parallele. Genau, ja. Aber da wussten sie es nicht. Weil sie haben es gewusst. Weil Girassi haben gesagt, ach übrigens, ich habe da was am Knie. Bitte. Aber bei Silber haben sie es zumindest gewusst.
Für meinen Fortschritt.
Sehr schön, ja, sehr gut. Sehr gut.
Ja. Wenn wir jetzt zum Abschluss noch einmal auf die ganze Transferperiode schauen.
Oh, geben wir jetzt Noten? Ah, ich bin so schlecht im Noten geben. Bitte keine Noten.
Ich wollte gerade sagen, Jesko möchte ja ungern Noten geben. Ja, sehr gut, gelernt. Sehr gut, danke, deshalb geben wir mal keine Noten. Ich finde es auch immer schwer zu sagen, einfach nur Top oder Flop, weil da so viel immer noch dann dazukommt. Aber wenn ihr es jetzt mal bewerten müsst. Ohne Schulnoten.
Ach komm, ich habe ja auch mit dem Kollegen Patrick Berger schon darüber diskutiert. Er ist bei ausreichend, ich bin auch bei einer schwachen 3. Das ist aber eine klare Momentaufnahme, weil du kannst ja eigentlich Transfers erst bewerten in 2-3 Monaten, wenn du wirklich sagst, okay, die haben nicht funktioniert und dann knallt der Silber dir plötzlich in den ersten 4 Spielen 5 Tore rein. Und was sagst du dann? Ne? Dann kannst du ja nicht sagen, oh nee, war aber trotzdem kein guter Transfer. Deswegen, ich sehe ja auch jetzt, dass sie Lücken gelassen haben. Bei einem schnellen Spieler, bei einem Kreativspieler, das muss ja gar nicht, schnelle Spieler haben sie, aber bei einem Kreativspieler, ich finde, sie haben sich sehr beschnitten, was ihre Möglichkeiten angeht, ihre taktischen Möglichkeiten, Systeme zu spielen, haben aber mit Chukwuemeka, wenn er fit bleiben sollte, einen fantastischen Fußballer geholt, mit Silva einen, den ich nicht einschätzen kann, weil ich ihn einfach noch nie wirklich habe spielen sehen, da muss ich erstmal abwarten, mit Anselmino, einen guten Innenverteidiger und, wen habe ich vergessen, Joe Bellingham. Von dem bin ich bisher noch nicht ganz so angetan, bin ich ehrlich. Da muss deutlich mehr kommen, aber das ist ein ganz junger Bursche. Ich finde, da kann man auch nicht verlangen, dass der sofort gut spielt, obwohl seine Eltern ja anders sehen.
Ja, oft so. Ja.
Ich sehe den übrigens aber auch nicht so als Zehner.
Ich auch nicht. Also für mich ist das ein Achter. Und ich habe auch die Qualifikationsspiele für die Premier League gesehen bei ihm. Also diese Fantasie, den als torgefährlichen Mittelfeldspieler zu sehen, habe ich gar nicht. Das ist so eine richtig gute Anspielstation, der dir auch das Spiel mal schnell machen kann, der dir aber auch körperlich was bringt im Mittelfeld. Aber dass der jetzt derjenige ist, der da den Zehner macht und ganz tief immer in den Strafraum will, sehe ich überhaupt nicht. Ja. Aber vielleicht, auch da lasse ich mich gerne eines Besseren belehren, aber das kann ich jetzt einfach noch nicht. So November, Dezember, bewerte ich das nochmal neu. Jetzt gebe ich doch eine Schulnote und bleib bei meinen 3-, glaube ich, die ich bei uns im Podcast gegeben habe.
Oh, Christian.
Ich möchte ja auch keine Noten geben, aber ich sag mal, also ich würde die Transfers als nachvollziehbar einfach bewerten. Also du findest für alles einen Sinn und eine Idee dahinter. Also die erkenne ich schon. Es gibt aber auch viele mögliche Defizite, die sich jetzt herausstellen werden. Aber jetzt gerade würde ich sagen, es ist erstmal nachvollziehbar okay, wie es gelaufen ist. Ich finde, es gab, Best-Practice-Beispiele, wie die Verkäufe zum Beispiel. Es gab Sachen, die jetzt nicht so gut gelaufen sind, wie zum Beispiel, dass du nicht dir langfristig überlegt hast, was du eigentlich mit dem Kader machen möchtest. Deswegen würde ich da auch ein sehr ambivalentes Fazit ziehen. Aber das ist aber auch eine 3-, oder?
Ja.
3- bietet Platz sagen, nach oben, nach unten. Ja.
Machst du nichts falsch
mit? Nee, 3-. Ja.
Dann ist jetzt
was ist denn los?
Aber wir sind jetzt auch am Ende, so wie meine Stimme scheinbar auch. Deshalb, Entschuldigung, dass sie manchmal weg war, aber ich hatte ja die beiden Goldkehlchen hier neben mir, die das auch ohne meine Stimme gut gemacht haben. Erzählt uns doch mal gerne oder schreibt uns in die Kommentare, welche Note ihr vergeben würdet. Wenn ihr keine Note vergeben wollt, schreibt uns trotzdem einfach gerne eure Meinung einmal. Sowohl bei YouTube als auch bei Spotify könnt ihr uns gerne kontaktieren oder auch bei Instagram unter watz_bvb. Und dann bleibt mir noch, mich zu bedanken bei Christian. Danke, Jesko, dass du bei uns vorbeigeschaut hast.
Danke, dass ich eingeladen wurde.
Sehr viel Spaß gemacht.
Sehr gerne. Und dann sagen wir alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Bye.
Echte Tiefe. Den BVB verstehen ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback, zum Beispiel per Mail an sport@funkemedien.de. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport. Echte Tiefe, echte Liebe. Das gilt für den BVB und fürs Reisen mit Solamento. Alle Infos gibt's auf solamento.com. Wir und über 450 Reiseberater drücken dem BVB die Daumen.
Bis zur nächsten Folge und hoffentlich bis bald bei uns.